Der Edward Snowden ist schon ein Typ. Der hat sich tatsächlich empört über seinen eigenen Beruf, hat die Karriere aufgegeben, hat die Heimat aufgegeben und wer weiß, ob er nicht sogar sein Leben in Gefahr bringt. Um einen Protest einzulegen. Das, was er betrieben hat, das, was die Behörde betreibt, in der er gearbeitet hat, findet er einfach unmöglich. Er enthüllt, liefert die größte Enthüllung in der Geschichte der amerikanischen Geheimdienste, offensichtlich endlos viel Material, welches dokumentiert, dass und wie die amerikanischen Geheimdienste, speziell dieser Inlandsgeheimdienst NSA, National Security Agency und andere, und übrigens nicht nur die, auch Geheimdienste der verbündeten Demokratien, nicht zuletzt der BND und der Deutsche Verfassungsschutz, wie umfassend die gesamte elektronische Kommunikation des Globus speichern und auswerten. Offensichtlich nicht nur die amerikanische Bevölkerung, auch vielleicht sogar vor allem ausländische Telefonate, E-Mails, Gespräche. Man hört ja auch, dass die EU abgehört worden ist in New York. Die ganzen Bewegungsdaten von Bürgern, die Kontobewegungen, sodass man, wenn man will und einen Grund dafür sieht, ziemlich umfassende Bilder dessen, was Menschen treiben und meinen und womöglich vorhaben, erstellen kann. Warum enthüllt er alles das und zahlt den Preis, der ja damit wirklich verbunden ist für ihn? Er erschrickt darüber, dass sein Staat, eine Demokratie, der er das offenbar nicht zugetraut hätte, die Bürger wie zu überwachende Gefahrenquellen für den Staat behandelt und, ja, was soll man sagen, und sich auf diese Weise als Herrschaft zu erkennen gibt. Das hat er nicht erwartet von seinem Staat. Ich lese mal vor, wie er sich da äußert und wie es von dem englischen Guardian aus durch die Weltpresse gegangen ist. Er sagt, also Snowden sagt, die National Security Agency hat eine Infrastruktur aufgebaut, die es erlaubt, fast alles abzuhören. Damit wird ganz automatisch das meiste an zwischenmenschlicher Kommunikation aufgenommen. Es muss noch nicht einmal beabsichtigt sein. Wenn ich mir Ihre E-Mails oder das Telefon Ihrer Frau ansehen wollte, so könnte ich das tun. Ich komme an Ihre E-Mails, Ihre Passwörter, Ihre Telefonverbindungen, Ihre Kreditkarten. Ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, die solche Dinge tut. Ich möchte nicht in einer Welt leben, in der alles, was ich mache und sage, der Name jedes Gesprächspartners, jeder Ausdruck von Kreativität, Liebe oder Freundschaft aufgezeichnet wird. Ich möchte das nicht unterstützen und ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Also Snowden sieht den Unterschied zwischen Diktatur und Demokratie verschwimmen, den er offenbar für wichtig hält. Er sieht die Horrorvision vom totalen Überwachungsstaat wahr werden. Und er hält das für unverträglich mit seiner verfassungsmäßig geschützten Freiheit und mit der Unverletzlichkeit der Privatsphäre, auf die er meint, ein Recht zu haben. Wenn Menschen nie mehr unbeobachtet Kontakte pflegen, reden, schreiben können, wenn immer die Behörden mithören, wenigstens mithören können, wenn sie wollen, dann so seine Meinung, dann sind sie nicht mehr frei. Freiheit umgekehrt hält er offensichtlich für den Zustand, in dem der Staat die Leute machen lässt, in dem der Staat sich raushält. Freiheit hält er für einen staatsfreien Raum, in dem die Individuen mit ihrem Willen allein sind. Und diese, dem Menschen gemäße, wie er meint, ihm zustehende Freiheit, um die sieht er sich gebracht. Ich erzähle das jetzt bisher ohne Bewertung. Ja? Ich schilder den Standpunkt und ich schilder jetzt gleich den Gegenstandpunkt, den dagegen gesetzten Standpunkt des Staates. Um erst dann Überlegungen darüber anzustellen, wer hat denn da recht und wer meinten da was, wer täuschten sich da in welcher Hinsicht etc. Also das war der Snowden und sein Standpunkt und seine Meinung, wenn die Horrorvisionen von 1984 wahr werden, also dieses Buchs von Orwell, wenn der totale Überwachungsstaat zustande kommt, dann ist es vorbei mit der Freiheit. Jetzt kommt die Antwort, die er sich einhandelt. Nicht die praktische Antwort, die ja bis zur Bedrohung seines Lebens geht, sondern die theoretische Antwort, die dagegen gerichteten Stellungnahmen der Behörden. Da sagt Obama, also der Präsident, gegen den sich die Sache richtet, Freiheit braucht Sicherheit. Ohne Sicherheit ist die Freiheit nichts wert. Da sagt er den schönen Satz, 100% Freiheit und 100% Sicherheit sind leider nicht zugleich zu haben. Unser deutscher Innenminister tritt ihm theoretisch gleich zur Seite und sagt, der Staat habe die Aufgabe, das Supergrundrecht Sicherheit zu schützen. Übrigens hat Grundrecht, das in keinem Grundrechtskatalog aufgeführt ist. Er hat jetzt ein Supergrundrecht erfunden, das noch viel wichtiger ist als alle anderen Grundrechte, die Sicherheit. Dafür, das ist beim Obama seinen 100% Rechnungen ja klar, für Sicherheit müssen gewisse Einbußen in Sachen Freiheit in Kauf genommen werden. Für Sicherheit, die der Bürger braucht, so die Vorstellung, muss hingenommen werden, dass er eben auch einer gewissen Überwachung ausgesetzt ist. Plausibel machen die Staatsleute dieses Argument, der Staat schuldet den Bürger ja nicht nur Freiheit, er schuldet ihm auch die Gewährleistung von Sicherheit. Plausibel gemacht wird dieses Argument durch den Hinweis auf Gefährdungen, die es gibt. Speziell der islamische Terror ist das große Ding. Und da wird ja gesagt, dadurch, dass wir das alles abhören, haben wir schon eine ganze Reihe von Anschlägen verhindert. Und der Gedanke soll sein, und man muss davon ausgehen, wird im Großen und Ganzen auch so verstanden, naja, bitte Bürger, das schützt euer Leben, da könnt ihr doch nichts dagegen haben. Jetzt möchte ich an der Stelle mal einen kleinen Ausflug machen in diese Geschichte mit dem islamischen Terror und dem Gedanken, der Staat muss die Bürger vor dem islamischen Terror schützen. Denn genau genommen muss man sagen, er schützt sie, wenn man das Schützen überhaupt ernst nehmen will an der Stelle, aber wenn, dann muss man sagen, er schützt sie vor einer Gefahr, in die er sich selber bringt. Woher kommen sie denn, die Al-Qaida-mäßigen Kritiker des Abendlands? Naja, aus Staaten, die sich von den großen Westmächten, Amerika an der Spitze, und dass Deutschland überhaupt auch in deren Visier gerät, kommt nur dadurch, dass Deutschland sich an der militärischen Weltbeherrschung beteiligt und in Afghanistan Soldaten stehen hat. Die kommen aus Ländern, die sich unterdrückt fühlen. Wie zu Recht oder zu Unrecht, ist mal ganz wurscht. Und vor allen Dingen, mit welchem Programm diese Al-Qaida-Leute auf die westliche Beherrschung des Globus antworten, ist auch mal ganz wurscht. Es sind Antworten auf die westliche Beherrschung und Benutzung des Globus und diese Al-Qaida-Leute bezichtigen den Westen, dass das die schlechten Zustände, in denen ihre Länder sind, irgendwie mit der Ausbeutung und mit der militärischen Beherrschung ihrer Weltregion durch den Westen zu tun hat. Also erstmal, wenn Bürger in den Zentren des Kapitalismus, Deutschland, Europa, England, Spanien, wo es ja auch Anschläge gegeben hat, wenn die bedroht sind durch islamistische Terroristen, dann dadurch, dass ihre Staaten in der ganzen Welt als beherrschende Mächte herumfuhrwerken und sich Feinde schaffen. Also wenn der Staat hier die Leute vor was schützt, dann vor Feinden, die er ihnen erst besorgt hat. Zweitens, was heißt schon die Bürger schützen? Diese Al-Qaida-Terroristen, die Anschläge verüben, ist ja gar nicht zu leugnen, da sterben ja auch Leute. Diese Terroristen wehren sich gegen die westliche Weltbeherrschung vom Standpunkt einer ziemlich weitgehenden Ohnmacht aus. Sie führen einen Ersatzkrieg, weil sie einen richtigen Krieg überhaupt nicht zustande kriegen. An die wirklichen Quellen der Macht westlicher Staaten reicht denen ihre Angriffsfähigkeit überhaupt nicht ran. Sogar der Angriff auf diese New Yorker Bürogebäude waren keine Angriffe auf die wirklichen Zentren amerikanischer Macht, sondern auf die symbolischen Zentren amerikanischer Macht. Und wenn Al-Qaida-Leute meinetwegen in Spanien, in Madrid, auf Vorortzüge einen Anschlag verüben, dann sind die Menschen, die sie dabei treffen, für diese Terroristen nichts anders als Repräsentanten des feindlichen Staates. Und für sie weiche Ziele, weil sie an die wirklich hatten, gar nicht rankommen. Also, die westlichen Staaten bringen ihre Bürger in diese Gefahr, weil sie sich Feinde schaffen, die ihrerseits die Bürger als reine Repräsentanten des Staates angreifen. Und wenn die Staaten dann Anschläge verhindern, dann schützen sie erstmal ihre Unverletzlichkeit. Und die Bürger haben Glück, dass sie in dem Fall als Schutzobjekte der Unverletzlichkeit ihrer Staaten na tatsächlich in dem Schutz mit einbegriffen sind. Also wenn jetzt auf den islamischen Terror verwiesen wird, wird ja eigentlich schon wieder verlangt, Leute, seht euch von Al-Qaida bedroht. Also reiht euch ein in unsere Front, die wir da gegen die haben. Was ich jetzt an dem Fall zeigen wollte, der Staat schützt ja gar nicht einfach das Leben der Bürger, er schützt sich gegen Feinde, die er sich schafft, und dabei sind die Bürger für beide Seiten Repräsentanten des Staates. So ist es im Grunde immer. Wenn der Staat sagt, er schützt die Bürger, wovor eigentlich? Na gut, Al-Qaida haben wir abgehandelt. Er schützt die Bürger vor Kriminellen. Wovor schützt er sie dann eigentlich? Vor welchen, die seine Gesetze übertreten. Genau genommen schützt er auch da nicht die Bürger, sondern seine Gesetze. Nehmen wir es mal ganz brutal. Nicht schützen tut der Staat, jeder einzelne Europäische und alle beieinander, die Tausende, die im Mittelmeer ersaufen. Die werden nicht geschützt. Warum? Ja, deren Immigration ist ja illegal. Schutz gilt dem Gesetz, nicht dem Menschen. Das gilt auch umgekehrt. Da bin ich noch nicht umgekehrt. Noch ein paar andere Fälle, damit man was merkt. Der Staat schützt die Menschen auch nicht davor, dass sie zum Beispiel ihr Altersversorgung durch Fehlspekulationen der Banken verlieren, denen sie ihr Geld überlassen haben. Für den Menschen eine totale Katastrophe, den es trifft. Für den Staat höchstens eine Frage, hat die Bank gegen Vorschriften verstoßen? Und wenn nicht, wenn sie sich bloß verspekuliert hat, gibt es keinen Schutz dagegen. Der Staat schützt die Menschen auch nicht vor Entlassungen. Für den es trifft, ist es auch eine soziale Katastrophe. Aber einstellen und rausschmeißen ist das gute Recht von Unternehmern. Das ist legal und insofern gibt es dagegen keinen Schutz. schützt der Staat die Leute vor Dieben. Sogar da muss man sagen, naja, genau genommen schützt er auch da wieder sein Recht und nicht den Bürger. In der Regel ist nämlich so, wenn jemand bestohlen wird und er macht die Anzeige bei der Polizei, dann geht die Polizei der Sache nach und wenn sie den Dieb erwischen, wird der Dieb bestraft. Oft genug haben die armen Wichte, die Diebstahl begehen, hinterher nichts mehr, was man ihnen wegnehmen kann. Mit dem Effekt, dass der bestohlene Bürger durch die Bestrafung des Diebs überhaupt nichts hat. Von der Bestrafung des Diebs überhaupt nichts hat, schon gleich keine Wiedergutmachung des Schadens, der ihm entstanden ist. Wiedergutgemacht wird nur der Schaden, der dem Recht entstanden ist, durch die Bestrafung. Genau genommen also, wenn der Obama sagt, Freiheit braucht Sicherheit, wir müssen schützen, wir schützen doch die Bürger, muss man sagen, genau genommen schützt der Staat nicht die Bürger, sondern sein Recht. Er schützt sich. Er sorgt für die Geltung seiner Vorschriften. Und die Bürger haben mal Glück, wenn sie da drunter fallen und dann der Schutz, der Selbstschutz des Staates sie sozusagen mit einbegreift. Und oft genug ist der Selbstschutz des Staates eine Sache, die begreift es einfach nicht ein. Wie jetzt gerade beim Fall des Diebstahls. Was ich da sagen will, wird auch deutlich an dem Faktum, dass das Sicherheitsbedürfnis, welches der Staat schützt, sein eigenes, immer viel fundamentaler und umfassender ist als alle Beispiele von Gefährdungen, die die Regierenden eventuell aufzählen können. Der Staat wartet nicht mit seinem Schutz drauf, dass irgendwo eine Gefährdung auftritt. Wie er ja auch mit der Aufstellung eines Militärs nicht drauf wartet, ob es einen äußeren Feind gibt. Ja, auch da ist es doch so. Der Staat hat ein Militär, er braucht ein Militär und die Frage, ob er äußerer Feind ihn eigentlich bedroht, die stellt sich viel, viel später. Erstmal ist klar, es braucht ein Militär, dann ist vielleicht, kommt vielleicht die Frage, und wie groß muss es sein angesichts der Feinde, die es gibt. Aber dass ein Staat überhaupt ein Militär braucht, ist keine Frage der Feinde, sondern das ist eine Frage seiner Eigentümlichkeit. Er ist ein Gewaltmonopol und hält sich dadurch, dass er andere mögliche Gewalten abschrecken kann. Genauso ist es mit der Überwachung. Der Staat reagiert in Wahrheit mit seinen Überwachungstechniken nicht auf Bedrohungen, sondern er kommt ihnen zuvor. Er stiftet Sicherheit für sich, ganz unabhängig davon, ob und in welchem Maß und von wem er bedroht wird. Er besteht darauf, auf umfassende Kontrolle, jedenfalls auf Kontrollierbarkeit von allem und jedem. Denn es könnte sich ja möglicherweise eine Herausforderung fürs Gewaltmonopol daraus ergeben. Das Schutzobjekt, von dem eben Obama am Anfang den Ton vorgelegt hat, das Schutzobjekt wäre doch der Bürger. Das Schutzobjekt ist also zuallererst die Souveränität des Staates selber, die Unantastbarkeit des Gewaltmonopols, die Fähigkeit der Hoheit, Gehorsam für die eigenen Setzungen überall erzwingen und sicherstellen zu können und die Gewähr, dass die Obrigkeit ihre Gesellschaft im Griff hat. Das erste Schutzobjekt des Gewaltmonopols ist es selbst. Und es ist auch tatsächlich die erste Voraussetzung dafür, dass die politische Obrigkeit mit ihren Setzungen und Regeln die Gesellschaft regiert, für ihre Ordnung sorgt und alle Bürger diesem Prinzip unterwirft. Alles, was der Staat stiftet, schafft, erlässt, durchsetzt, setzt die Unantastbarkeit des Gewaltmonopols voraus. Auch die Freiheit, die er gewährt,